Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen.
Ich muss gerade lachen.
Was gibt's hier zu lachen? Was ist hier los? Habe ich noch nie gehabt, weil irgendwas steht da auf deiner Mütze? Captain Electric. Cool.
Nichts sagen.
Ich muss erstmal sagen, herzlich willkommen, mein Name ist Lars Heider und ich dachte immer, dass ich in diesem Podcast mit seinen fast 100 Folgen eigentlich alles schon erlebt habe und alles schon gesehen habe und jeden schon gesehen habe. Ich meine, Howard Carpendale war hier, Peter Maffay war hier, es war die verrücktesten Leute, Guy Dumont, Luisa Neubauer. Und dann kommt mein heutiger Gast ins Studio und bringt eine Geschichte mit, wo ich gedacht habe so viel recherchiert und so viel gelesen und habe gesagt, sag mal, kann ich die Geschichte wirklich glauben? Weil die Geschichte ist so irre und sie fußt im Wesentlichen auch auf die Idee, ein Unternehmen mit einem Produkt zu gründen, das man nicht benutzen durfte zu dem Zeitpunkt der Gründung. Und damit hat mein Gast viel Zeit verbracht, viele Jahre verbracht. Und heute muss man sagen, wie es so oft ist, er war seiner Zeit voraus. Es geht um E-Scooter, also er hat tatsächlich E-Scooter, den Verkauf von E-Scooter, damit ein Unternehmen gegründet. Er war seiner Zeit voraus. Heute stelle ich ihn mir vor als glücklichen Menschen und über all das müssen wir sprechen mit Florian Wahlberg. Florian, ich freue mich sehr. Captain Electric is in the house, wie wir beim Abendblatt nie sagen.
Ja, vielen Dank für diese außerordentlich tolle Ankündigung, meine Güte. Und dann auch in einer Ahnenreihe mit Howard Carpendale und Peter Mach. Es ist toll.
Howard Carpendale war super damals, weil ich sagte, ich habe einen ganz besonderen Gast. Und dann sagt er, wie meinst du? Mit dieser Stimme. Und ich sage, ja, vielen Dank, jetzt ist die ganze Spannung.
Scheiße.
So, also super. Es geht um E-Scooter. Erste ganz harte Frage. Wie oft standest du eigentlich in den vergangenen Jahren, nicht vor der Pleite, aber wie oft war das so, dass du gesagt hast, ups, das wird jetzt knapp mit dem Geld?
Das ist also täglich.
Tatsächlich?
Das ist mein Tagesgeschäft. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, 60% meiner Arbeitszeit kümmere ich mich eigentlich um Geld. Und das ist wirklich total nervig, weil ich das eigentlich überhaupt nicht gut kann.
Immer noch?
Naja, es ist
jetzt,
also,
es ist jetzt besser geworden wahrscheinlich, oder?
Ja, nee, es ist also, nee? Wir sind immer noch ein organisch wachsendes Unternehmen. Wir haben immer noch keine Investoren. Wir haben Eigenkapital, wie das halt in so einer GmbH ist, von 25.000 Euro, aber machen von 10 Millionen Umsatz fast. Also das ist, und wir sind organisch gewachsen und das ist halt mit allem Fluch und Segen dahinter beseelt. Das heißt, ich bin eigentlich gefühlt einmal die Woche an der Existenzgrenze, muss ich
sagen.
Aber
wie viele Jahre jetzt schon? Seit der Gründung war 2011, habe ich das richtig? Ja, 2011.
Ja.
Seitdem?
Seitdem. Also ich habe ja angefangen quasi ohne Geld, also ganz ohne.
War es wirklich ganz ohne? Weil für die ganz Älteren unter uns muss man wissen, dann werden die sagen, Florian Wahlberg, Mensch, irgendwie, da war doch mal was. Und ich sag's einmal ganz kurz, weil es ist lange her, Bed and Breakfast war eine Boygroup in den
90ern.
In den 90ern. Und dann denkt man, meine Güte, da muss er ja Geld gescheffelt haben ohne Ende. Das war mit meinem Grundstock, oder nicht?
Ja, also ich muss sagen, ich habe Geld gescheffelt in der Zeit auch wirklich, natürlich viel zu wenig.
Ja.
Ich habe auch wirklich alles daran gelegt, das ganz schnell wieder rauszuhauen. Und da ist leider Gottes überhaupt nichts hängen geblieben. Ich muss wirklich sagen, ich habe in der Zeit nach diesen medialen und musikalischen Erfolgen in den 90ern, habe ich wirklich erst alles daran gelegt, um erstmal mental klarzukommen, muss man sagen, weil ich ja natürlich reingeschleudert und reingeschlittert bin.
Wie alt warst du damals?
Wir haben angefangen 94, 95, ne, und da war ich irgendwie 19, 20.
Okay.
Aber ich war auf gar keinen Fall mental weit genug dafür, muss man ganz klar sagen, und habe erstmal Jahre gebraucht, um klarzukommen darauf, und bei der Gelegenheit alles verbrannt, und bis ich hart aufgeschlagen bin und dann war nichts mehr da und muss ich wieder anfangen, ne?
Cool. Und in diesem Umfeld des Pop-Geschäfts hast du auch praktisch die ersten Erfahrungen mit E-Scootern gemacht. E-Roller, sag mal E-Scooter, ne?
Also ich, im Volksmund sagt man E-Scooter. E-Scooter wird allerdings auch ganz schnell verwechselt mit Seniorenfahrzeugen oder eine Elektro-Vespa. Also juristisch korrekt wäre es Elektro-Kleinstfahrzeug, das ist die Fahrzeugklasse. Okay. Die Prüfnorm sagt Personal Light Electric Vehicle, PLEV. Und im Volksmund versteht man es am besten, wenn man sagt elektrische Kickroller.
Und dann nicht alle, die das jetzt anhören, woher weiß der solche Ausdrücke? Das lösen wir nachher noch auf, weil du hast dich sehr, sehr intensiv. Bist du noch ein DIN-Experte? Bist du eigentlich ein anerkannter DIN-Experte?
Ich bin DIN-Experte.
DIN-Experte, ja, genau. Also du hast dich wirklich mit den Feinheiten beschäftigt und am Ende dafür gesorgt, dass überhaupt E-Scooter in Deutschland zugelassen wurden. Aber in dieser Phase, du hast irgendwie so, was als Roadie gearbeitet, hast irgendwie für bei Konzerten gearbeitet und musstest da immer durch Hallen durchgehen, die sehr, sehr groß sind, und hast es dann mit dem E-Scooter gemacht. Im Jahr 2001, ja, habe ich gefunden.
Ja, es stimmt so. Also es ist, muss dir vorstellen, wenn du aus der Musikbranche kommst und dann einmal quasi sagst, okay, ich habe verstanden, ich habe jetzt kein Geld mehr, ich muss jetzt irgendwas tun,
ja,
dann war es für mich halt naheliegend zu sehen, okay, ich muss irgendwo in meinem Kontaktumfeld einen Ansatzpunkt finden, um mich daran hochzuarbeiten. Und das war für mich eine Konzertagentur, da habe ich angefangen zu arbeiten. Und hier in Hamburg gibt's ja Carsten Jahnke und da gab's eine kleine Unteragentur, die Musikers heißt, die machen so Weltmusikthemen. Und ich habe gesagt, ich fange jetzt erstmal daran zu arbeiten und lerne mal klarzukommen. Also ganz doof, ne? Morgens aufstehen, um 9 Uhr pünktlich irgendwo sein und nicht um 8:45, sondern um 9. Das sind so doofe Sachen, die kannst du halt, wenn du irgendwie jahrelang mit goldenen Platten vollgeworfen wirst, da kannst du, das geht nicht. Und wenn du dann auch noch sagst, ich muss da um 9 sein, weil ich sonst meine blöde Miete nicht zahlen kann, ganz neue Erkenntnisse.
Mhm.
Ne, darum Musikindustrie quasi hinter den Kulissen, da habe ich angefangen, bin dann in die Tourleitung gegangen und bin dann halt mit großen Künstlern unterwegs gewesen und große Künstler spielen in großen Hallen. Und die großen Hallen, als Tourleiter bist du für alles zuständig und bist nur am Bückeln. Und diese großen Entfernungen habe ich damals mit einem Elektroroller, den ich dir geschenkt bekommen habe, zurückgelegt.
Wow. Wer hat dir den geschenkt?
Meine Freundin.
Ah, cool.
Ja, die hatte ich...
Damals Elektroroller war das der erste Elektroroller, den es jemals gab auf dieser Welt? Das ist ja echt irre lange her.
Das ist, ja, das war also 2001, 2002 ungefähr, und das war damals ein Fabrikat aus Taiwan, das eigentlich in den USA verkauft wurde, und zwei Freunde von mir haben damals diese Sachen importiert und hier einfach 30 Roller mal importiert und sie dann irgendwie verkloppt,
okay,
und wollten das promoten. Meine Freundin war dann als Kollegin oder als wie sagt man da, Hostess oder wie auch immer sagt, auf einer Messe, hat als Bezahlung den Roller bekommen und sie fand das mega peinlich. Hat gesagt, ah, da ist so ein Elektroroller, wie spackig ist das denn? Ich keinen Bock darauf, weil sie selber fährt eine Kawa Z, eine fette Maschine, und dann mit einem Elektroroller ist halt so, das passt ja nicht in ihr Image.
Und dann hast du ihn gekriegt.
Ja, und dann hab ich gesagt, ja, ich find's immer mega geil.
Ja. Und dann super. War der aber immer oder oft kaputt oder manchmal kaputt.
Der war dauernd kaputt.
Und es gab wahrscheinlich niemanden, der sich damit richtig mit der Reparatur auskannte, oder?
Nee, dann habe ich das Ding repariert, habe da die Jungs kennengelernt.
Die Jungs von Tante Paula.
Tante Paula. Tante Paula Elektroroller, ja.
Tante Paula, gab's echt damals einen Laden in Hamburg? Kannte ich nicht.
Nee, das sind zwei Unternehmer letztendlich auch gewesen. Ein Stadtplaner, Mario Blöhm, der auch relativ viele Sachen.
Mario Blöhm. Den kennt man.
Den kennt man.
Stichwort Bunker.
Ja, ganz genau. Also hat wirklich viele tolle Sachen gemacht. Ein ganz, ganz, ganz toller Typ. Und Julian Köhler damals, die hatten wirklich eine geile Idee, diese Tante Paula Elektroroller Bude zu gründen. Und da die beide aber beschäftigt sind im Alltag, brauchten sie halt jemand, der sich halt kümmert. Und ich habe halt dann im Rahmen meiner Selbstständigkeit gesagt, ich nehme alles an Aufträgen an und habe dann die nächsten 8 Jahre quasi alles gemacht.
Hast bei denen gearbeitet, also hast bei denen alles Mögliche gemacht und hast auch immer weiter rumgeschraubt, obwohl du, hast du irgendeine Ahnung, hattest du irgendwie ein Händchen für Schrauben?
Nee. Das ist ja das Geile an Elektrorollern oder an Elektromobilität an sich. Du brauchst einfach nichts an Teilen. Die Komplexität ist wirklich lächerlich.
Ah, okay. Und ist das so, ja?
Ja, du guckst da rein, da sind 5 Bauteile, ist wie Lego spielen. natürlich musst du die entsprechenden Experten haben, und wenn du Demut davor den Themen hast, die du nicht kennst und einfach dich daran gewöhnst, dass du nichts weißt und immer nur fragen musst und die anderen Leute machen lässt, ist doch perfekt. Also das war für mich perfekt. Ich habe in der Zeit, war dazu gezwungen, weil ich mich da nicht auskannte, mir ein Netzwerk aufzubauen und einfach andere Leute zu delegieren, weil ich ja in der Tat auch nicht die Eitelkeit hatte, das selbst zu können. Weil ich wusste, okay, ey, du hast das nicht gelernt. Demut bitte. Und habe dann die folgenden 8 Jahre eigentlich alles gemacht, davon Service über Produktion, Produktentwicklung, Qualitätssicherung, China.
Und hast irgendwann noch mal festgestellt, irgendwie die sind nicht richtig gebaut, und bist dann wirklich nach China gefahren und hast gesagt, ich gehe mal in diese Fabrik. Das ist ja die Geschichte, Leute, die Geschichte wird noch unglaublicher. Bist dann dahin gefahren in diese Fabrik und hast gesagt, ihr müsst das anders bauen?
Ja, also die würde ich mal sagen, aufmerksamkeitserregende Erzählung wäre zum einen in die Richtung, ja gut, ich habe den Roller repariert, der hat mir nicht gepasst, haben gesagt, mach's halt besser, bin ich nach China gefahren, ja. Hab's halt besser gemacht. In der Realität sieht's natürlich anders aus.
Ach so, okay.
In der Realität.
Now the truth.
Also, how did that happen?
Ja.
Die Situation ist halt, die haben halt einen Auftrag bekommen und ich habe denen gesagt, pass auf Leute, wenn ihr das so und so produziert, dann werdet ihr immer wieder Probleme haben. Ja. Man muss den Chinesen einfach dort vor Ort erklären, warum wir den Kettenspanner anders wollen, warum wir da Schmierfett und kein Öl haben wollen, warum der Stecker mit dem Kabelbinder gesichert sein soll. Und wir müssen daneben stehen und das überwachen, weil ansonsten machen die das nicht. Mhm. Ja, und dann war es halt, okay, kannst du das nicht machen, wir haben keine Zeit, mir kannst du nicht rüberfliegen, dich kümmern.
Du bist mit Tante Paula rüber nach China gefahren.
Dann bin ich rübergefahren.
Ja. Genau. Und wie hast du dann, die Chinesen haben denen gesagt, was will der denn, was will der Mann mit der Mütze hier?
Nee, die sind extrem dankbar.
Echt?
Ja, wirklich. Also ich bin von dem ersten Tag an, als ich da ankam, begeistert gewesen über die Art und Weise, die Arbeitskultur, will ich mal sagen, und die Dankbarkeit, mit der konstruktive Kritik dort aufgenommen wurde.
Wow.
Ne, ist wirklich. Also ich stand vom ersten Tag an an der Assembly Line, habe den Leuten erklärt, was sie tun sollen, was nicht, was gut ist, was ist schlecht, habe die Qualitätssicherung sofort strukturiert. Das war total geil. Das hat riesen Spaß gemacht.
Weil in Deutschland würde ja jeder sagen, pass mal auf, was willst du denn eigentlich? Oder in so einer Situation?
Ja, also ich will das jetzt nicht zu schwarz-weiß sagen, aber die Stärke unseres deutschen, ich würde mal sagen, strukturdenkenden Systems ist halt natürlich, dass du nicht an die Assembly-Line gehst als Kunde und jemandem sagst, was er zu tun hat, weil
genau.
Er natürlich irgendwie dann Vorgaben, Arbeitsvorgaben und dann steht das in seinem Arbeitsvertrag drin und das ist hat ja auch alles Hand und Fuß, aber in meiner persönlichen Situation, wo ich ja aus der Musikbranche kam und das nicht kannte und die Möglichkeit hatte, so direkt einzugreifen.
Du hast dir gar keine Gedanken darüber gemacht, was man darf und was nicht, genau.
Überhaupt nicht. Okay. Dann haben wir gesagt, mach das anders. Und gesagt, ja, machen wir. Und dann kamen die Produkte an, funktionierten. Und das war für mich so, wie, hab ich gemacht? Was?
Ja.
Krass. Und das war für mich total geil.
Aber auch damals, Tante Paula durfte damals in Deutschland zwar Elektroroller, E-Scooter, wollten wir sagen, E-Scooter verkaufen. Es durfte sie nur keiner benutzen.
Nee, das war damals ein Mofa.
Also, ein Mofa, okay.
Also das Zulassungsform heißt L1E. Das ist das, was wir, unsere Generation vielleicht noch kennt aus den 80ern von. Also
aber ein Elektromofa.
Ja, klar. Aber war Elektromotor. Die Zulassungsform, wie wir das kennen.
Von okay, den, durfte man fahren und alles, okay.
Genau. Zielgruppe war damals anders gedacht, als es unterm Strich kam. Wir hatten damals eine Zielgruppe von, ich würde mal sagen, 65 plus. Das war wirklich, also ich würde mal liebevoll sagen, diejenigen, die viel zu fit waren für einen Rollstuhl, aber sich nicht mehr wohlfühlten damit, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.
Das ist übrigens das Coole, finde ich jetzt, wir können nachher nochmal über E-Bikes sprechen, bei E-Bikes, dass natürlich jetzt für Menschen, die 70, 80 sind, das Fahrrad wieder total attraktiv wird, weil sie sogar auch längere Strecken mit dem E-Bike legen. Ich sehe auf einmal, wenn ich unterwegs bin mit meinem alten Fahrrad ohne Elektromotor, ich werde ja von jedem 70, 80-Jährigen locker überholt und die grinsen mich dabei noch an und haben richtig Spaß.
Ja, das ist
geil. Das war damals auch schon das, okay, aber das ist ein kluges Ziel damals, das als Zielgruppe zu nehmen. Ja.
Ja, ich muss sagen, es war halt eher, also ich würde jetzt mal unterstellen, das war eigentlich nicht so geplant, aber wurde dankend angenommen.
Okay.
Weil gedacht war wirklich, also einfach eine Sache, wir haben die Sachen damals dann quasi weitergeführt, weil wir das total spannend und sexy fanden und weil das uns Freude gemacht hat. Ich bin jeden Tag mit dem Roller gefahren damals, auch wenn meine Freundin weiterhin gesagt hat, Alter, ist das spackig. Aber ich fand's mega cool. Mir hat's wirklich Bock gebracht und ich fand diese leise Fortbewegung cool und ich fand diesen unerwarteten Moment der Beschleunigung irgendwie geil und unterm Strich muss man auch sagen, noch vor 15, 17, 18, 19 Jahren, irgendwie war das halt noch verrückter als jetzt.
Total.
Ne, da haben die Leute gesagt, wie fährt das? Was? Zauberei? Wie geht das?
Genau.
Ne, das fand ich fantastisch, aber das war nicht gedacht. Wir wollten es eigentlich für uns machen und für unsergleichen und waren verwundert darüber, dass halt unsere Altersklasse viel mehr Berührungsängste hatte.
Okay.
Aus Imagegründen und ist das jetzt cool oder nicht? Okay. Diese Unsicherheit.
Knattert nicht.
Ja, genau, meine Reputation, was denken meine Freunde, ne? Und die Generation, die einfach den praktischen Mehrwert sofort gesehen hat, den Nutzen gesehen hat und auch nicht mehr die Eitelkeit hat, eine Reputation darstellen zu wollen, die haben gesagt, Alter, nehme ich.
Klar. Und dann, wann hast du dich entschieden, ich mache mein eigenes Unternehmen mit E-Scootern auf?
Das war eigentlich irgendwann der Zeitpunkt, als ich gemerkt habe, dass ich eigentlich für im Rahmen einer Dienstleistung alles mache, von der Produktentwicklung über Produktion bis
Service
und Vertriebsführung.
Nur das Geld, du kriegst das Geld nicht.
Nur, ja, aber ich darf halt, das Geld war nie Motivation.
Okay.
Für mich war das Ding, dass ich die Firma nicht prägen durfte.
Okay.
Ich durfte die Firma nicht prägen. Die Produktentwicklung durfte nicht so gehen, wie ich will. Es wurde meines Erachtens nach lieblos kommuniziert. Es wurde lieblos gehandhabt. Und dann haben sich die beiden Gesellschafter einfach auch mit anderen Themen beschäftigen wollen. Und ich habe mir eine Zusammenarbeit einfach anders vorgestellt.
Okay.
Und unterm Strich, ich habe mich auch nicht wertgeschätzt gefühlt. Ne? Und das ist dann irgendwann so ein Ding, wo sie, ich habe ich sehr lange für gekämpft und irgendwann gesagt, ihr streitet euch zu viel, ich gehe. Ne? Und dann bin ich gegangen, habe gesagt, ich mach selbst.
Dann heißt es Wahlberg Urban Electrics.
Wahlberg Urban Electrics, korrekt.
Genau. Ja. Hast du dann gegründet, aber nicht mit Mofas, sondern mit dem Ziel, E-Scooter zu verkaufen. Wo man heute denkt, wow, mega Idee, Problem, das Ding war, verbessere mich, außer in den USA, nirgendwo erlaubt.
Korrekt.
Es durfte, also du hast, aber wie, ganz ehrlich, da musst du auch deine Freundin sagen, pass mal auf, ist schon irre, dass du dieses alte Ding von mir noch immer damit rumfährst, aber ist es nicht klug, eine Firma zu gründen, die ein Produkt herstellt und vertreiben will, was nicht erlaubt ist? Du könntest ja, dann könntest du genauso gut irgendwie, ehrlich gesagt, mit Marihuana handeln.
Ja, und ich kann dir sagen, irgendwie, da würde ich jetzt investieren, hätte ich das Geld.
So. Aber haben nicht alle gesagt so, okay, lass es. Na, es war ja auch nicht abzusehen. Wir reden über das Jahr 2011. Mhm. Und für alle, die sich im E-Scooter-Bereich nicht so auskennen, ich übrigens auch nicht unbedingt, aber ich erinnere mich, dass 2019, richtig, E-Scooter in Deutschland zum ersten Mal zugelassen wurden auf der Straße, richtig?
Also ja, ist korrekt. Also ich glaube, man muss da unterscheiden, damit die Hörer auch den Unterschied verstehen zwischen dem, was quasi legal und was nicht legal war. Ich hatte halt damals die Fahrzeuge, die wir damals hergestellt haben, sind quasi ein Mofa und zwar mit Sitz. Und diese Mobilitätsform, in der ich die Zukunft gesehen habe, sind die Fahrzeuge, die kombinierbar sind mit vorhandenen Fahrzeugklassen, das heißt mit Bus und Bahn, mit dem Auto. Ich glaube nicht daran, dass die Leute grundsätzlich kein Auto fahren wollen, aber eine Sache ist klar, du kannst halt nicht bis zum Neuen Wall vor den Parkplatz fahren, das geht nicht, sondern du musst im Zweifelsfall am Rödingsmarkt ins Parkhaus fahren und dann
nimmst du die letzte Strecke.
Genau. Und diesen Use Case wollte ich bedienen. Mhm. Ich wollte ganz gerne, dass jemand, der in Sasel wohnt, sagt, ich fahre jetzt mit der Bahn vom Poppenbüttel aus in die Innenstadt und kann dann aber trotzdem weiterfahren. Und nehme quasi mein Fahrzeug einfach mit, um hier quasi Huckepack unterwegs zu sein. Und diese Brücke, die funktioniert meines Erachtens nach nur mit einem extrem kompakten Fahrzeug. Und wenn du dir vorstellst, du faltest so einen Elektroroller und da ist ein Sitz dran, dann geht das nicht. Also war für mich klar, der scheiß Sitz muss weg. Und das war nicht erlaubt.
Genau. Das war das Kernproblem.
Das war das Problem.
Aber trotzdem hast du es dann trotzdem, du hast den E-Grid, E-Grid heißt der E-Grid?
Genau, das war die erste Marke, mit der wir losgelegt haben, E-Grid, genau.
Aber wofür steht E-G-R-I-T, wofür steht das?
E-G-R-I-T, das ist okay. das ist Englisch für Silberreier. Das ist,
ich wissen müssen, Silberreier.
Silberreier, das kennst du nicht.
Und dann, aber du hast es dann hergestellt, hast ein bisschen Geld auch investiert, offensichtlich, und konntest dann an wen verkaufen, an keinen?
Ich habe kein Geld investiert, ich hatte ja keins. Das einzige Geld, was ich hatte, habe ich mir aus der vorigen Zeit zurückgelegt, das waren irgendwie 5.000-6.000 Euro und ich hatte den Mantel einer GmbH aus meinem vorigen beruflichen Leben meines Musikverlages und ich hatte meinen Musikverlag und dieser Mantel, den habe ich noch mitgeschleppt. Und das, was ich gemacht habe, ich kannte Gott und die Welt in der Industrie, was Produktion angeht, und ich kannte das ganze Vertriebsnetzwerk, weil ich die immer alle geschult habe, und ich hatte diese Vision. Und das, was ich eigentlich nur gemacht habe, ich habe mir die Marke geschützt. Das war verhältnismäßig überschaubar von den Kosten her und ist auch letztendlich so passiert, dass ich mir die Marke so ausgesucht habe, dass ich wusste, okay, da kriege ich verhältnismäßig wenig Einsprüche, weil ich kann mir keinen Anspruch leisten. Und dann habe ich einfach gesehen, dass ich meine Netzwerke kombiniert habe und mit meiner Marke, die ich in die Mitte gestellt habe, einfach einen strategischen Verhandlungspunkt habe.
Aber an wen hast du verkauft? Hast du überhaupt Geräte verkauft?
Ja, wir haben sehr, sehr viel verkauft. Man darf ja nicht vergessen, dass wir, also selbst wenn du ein solches Fahrzeug nicht im Straßenverkehr nutzen kannst, dann gibt es ja ungefähr 1 Million andere Use Cases.
Stimmt. Also du kannst es zu Hause auf dem Grund stellen. Okay, Lagerhallen, stimmt.
Lagerhallen, Yachthäfen, Logistiker, Messen, also you name it. Ich meine, überleg dir mal vor, ein Messebauer, der den ganzen Tag von Messe zu Messe fährt und der seinen Transporter irgendwo parkt, aber dann hat er die Schrauben vergessen, was der an Strecke zurücklegt. Also nur mal diesen ein Use Case. Oder Hamburg, hier Airbus, was glaubst du, was die Leute da für Hackengas geben?
Stimmt.
Ne, das sind alles so Möglichkeiten.
Amazon oder wo auch immer, genau. Ja, große Lager, genau, okay.
Das sind ganz einfache Themen. Ne? Und dann darf man
aber essen. Es waren wenige, aber die Zielgruppe war nicht besonders groß.
Liebe Hörer von Lars Haider, machen Sie gerne Sport? Falls ja, haben Sie vielleicht auch schon einmal das Gefühl gehabt, dass Sie Ihre Ziele nicht so erreichen, wie Sie es gerne möchten? Denn viele Freizeitsportler unterschätzen, welche Bedeutung die Ernährung für den Erfolg hat. Egal, ob es darum geht, abzunehmen, einen Marathon zu laufen oder die Alster in einer Bestzeit zu umrunden. Über dieses Thema spreche ich in dem Gesundheitspodcast Forever Young vom Lanzerhof. Mein Name ist Nils Behrens und ich treffe jede Woche einen anderen Experten. Es geht immer darum, ein gesünderes und glücklicheres Leben zu führen. Sie finden Forever Young überall dort, wo es Podcasts gibt. Und jetzt geht's weiter mit Entscheider treffen Haider.
Was hast du damals verkauft? 3.000-4.000 Stück im Jahr? Was war das so?
Ah, weniger.
Weniger.
Erstes Jahr 500, dann vielleicht mit 2.000. Das ging langsam nach oben. Ich habe das erste Jahr über Partner gearbeitet und nur über eigentlich Lizenzen letztendlich verdient und habe das aber im zweiten Jahr dann an mich genommen und gesagt, von wegen, pass auf, das geht so nicht. Das muss mit mehr Liebe geführt sein. Wir brauchen mehr Detailliebe im Service, in der Kundenbetreuung und beim Aufbau der Marke. Das geht so nicht. Und dann habe ich das halt quasi über die Lizenzen finanziert.
Und dann hast du dir aber überlegt, was mache ich denn jetzt mal, das Ding muss zugelassen werden. Und dann habe ich mir auch gefragt, ich habe mich gefragt, was hätte ich jetzt gemacht, wenn das ist nicht zugelassen? Ich glaube, ich hätte diesen Berg gesehen und hätte gesagt, ich mache es gar nicht. Mhm. Aber du hast dann wo angerufen und hast gesagt, was muss ich machen, damit dieses Ding auf der Straße zugelassen wird?
Ich weiß gar nicht, ich habe so viele Gespräche geführt. Mhm. Ich habe mit Gott und der Welt gesprochen, aber unterm Strich sind es die einfachen Wege gewesen, dass du brauchst immer ein Prüfhaus, was dir bestätigt, dass das Produkt konform ist zu existierenden Normen. Und dann, wenn du das bestätigt bekommst, dann hast du einen im Gesetz vorgeschriebene Zulassungsmöglichkeit. Mhm. Ne? Und dann sagst du, okay, das ist jetzt ein Fahrrad, das ist ein Mofa und da können wir dir ein Zertifikat drüber geben und dann kannst du anfangen.
Also es braucht das Haus ist sowas wie der TÜV.
Ja.
Und es muss irgendwo in einem, in einem Gesetz, in einem Blatt, in einem Muster drinstehen, es entspricht der Norm, der EU-Norm,
sowas.
Genau, okay.
Das ist ziemlich nerdy. Aber trotzdem macht das Sinn. Irgendwo setzen sich ja Leute hin, die sagen, okay, das und das muss so und so sein. Ein Stuhl muss einen 90-Grad-Winkel haben zum Draufsitzen. Wenn er 45 Grad nach unten geneigt ist, fällst du runter, ist kein Stuhl.
Genau.
Ist nicht erlaubt.
Genau.
So, ne? So
stimmt,
lächelig,
es gibt
ist.
Schon viele Sachen, die finde ich total sinnvoll sind,
ja, klar.
Damit die Sachen auch zueinander passen oder
ja,
so.
Absolut.
Ne? Also das ist schon ganz, ja, ganz wichtig. Okay. Aber das gab es nicht. Warum gab es das damals nicht, weil es das Fortbewegungsmittel quasi nicht gab.
Na, es gibt halt eine Vorgabe, die sagt, okay, ein Elektroroller muss einen Bremstest im Sitzen machen, damit es sicher ist.
Ja, okay.
So, und dann der TÜV sucht halt dann, wenn ich dann sage, kannst du das bitte zulassen, dann prüft er und sagt okay, sitzen. Bremse, ja, geht, warte mal eben, Reifen hat er, ja, Bremstest im Sitzen, kein Sitz, kein Bremstest im Sitzen möglich, ist kein Elektroroller.
Okay.
Und dann war für mich so, ist kein Elektro, hast du einen Nagel im Kopf oder was? Geht das bitte?
Ja.
Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und parallel fahren hier Pedelecs durch die Gegend. Du hast eben gerade selber gesagt, die 70, 80-jährigen Damen und Herren, die mit 25 mit wegen einer Perücke irgendwie hier über die Straße fegen. Und das ist ein Fahrrad und muss nicht separat mit einem Kennzeichen versehen werden. Und Elektroroller ohne Sitz dürfen nicht.
Ja.
Da bin ich polemisch geworden.
Genau.
Das ging gar nicht für mich. Und wie gesagt, wer schreibt denn diese Scheiße da? Wer gibt euch denn das vor? Und dann hat der TÜV gesagt, ja, das KBA gibt das vor.
Kraftfahrzeugbundesamt
in Flensburg. Kraftfahrzeugbundesamt.
Genau.
Ja, und dann hat er gesagt, ja, gib mal eine Nummer. Sagt, keine Ahnung, wer das ist. Ruf da an. Ich habe drei Ansprechpartner gehabt, die habe ich alle angerufen und gesagt, wo kommt der Scheiß her?
Ja.
Wir können die Prüfvorgaben nicht machen. Ja, wir machen das. Ja, das waren die technischen Komitees in Brüssel. Ja, gib mir die Nummer. Dann habe ich da angerufen und gesagt, technische Komitees gibt es ungefähr 300.000 Millionen. Zuständigkeiten vom Bleistift über den Toaster bis hin zum Fahrrad.
Mhm.
Und da habe ich halt irgendwann eine Arbeitsgruppe identifizieren können oder ein technisches Komitee, die sich befasst haben mit Segways, mit Quads. Und die habe ich halt angerufen und gesagt, von wegen, lass mal hinsetzen. Ich habe einen Mann von Segway getroffen dann und gesagt, wie machst denn du das? Wollen wir eine Arbeitsgruppe für Roller machen?
Mhm.
Ich will gerne, dass die zertifiziert werden. Und er hat gesagt, lass mal tun. Und dann habe ich Bekannte angerufen von Decathlon, von Honda, von Toyota, wo ich Ingenieure kannte. Und gesagt, wollt ihr mitspielen? Und gesagt, ja, machen wir. Und dann haben wir eine Arbeitsgruppe in Brüssel gegründet.
Wie, ihr konntet selber eine Arbeitsgruppe gründen? Oder im Rahmen dieser anderen Gruppe, die schon da war?
Nee. Du musst dir so vorstellen, es gibt ein technisches Komitee.
Ja.
Also es gibt ein Hauptbüro, wenn man so möchte. Da gibt es verschiedene technische Komitees. Und die technischen Komitees organisieren Arbeitsgruppen.
Ah, okay.
Und diese Arbeitsgruppen...
Mit Experten, also mit Leuten, die sich richtig damit auskennen.
Genau, das sind Experten.
Ja.
Ne? Und die müssen halt sagen, wie ist ein Produkt sicher?
Mhm.
Ne? Frag mich nicht, Toaster sollte besser irgendwie nicht heiß werden von draußen.
Genau.
Muss jemand sagen, okay, was ist denn heiß? Ne, so. Und so muss es halt auch eine Arbeitsgruppe geben, die sagt, ein Elektroroller ist sicher, wenn du am Bremshebel ziehst und der steht.
Mhm.
So, und diese Arbeitsgruppe haben wir gegründet. Wir haben ein technisches Komitee.
TC354 oder was? Ist das richtig?
Ja, TC354 WG4, genau. Ja, die Arbeitsgruppe 4.
TC heißt ein technisches Technikkomitee, genau.
354, Arbeitsgruppe 4.
Wie viele Leute waren da drin?
Am Anfang waren wir 6, das ist eine Vorgabe, aus verschiedenen europäischen Mitgliedsländern oder Mitgliedsländern einfach nur, das war auch einer aus Japan dabei.
Mhm.
Und jetzt sind wir, glaube ich, 25 oder sowas.
Ah, das Komitee gibt es immer noch?
Ja, es gibt es immer noch, wir arbeiten immer noch dran.
Und dann habt ihr euch hingesetzt und habt versucht, so eine praktisch eine DIN-Norm für den TÜV zu entwickeln. Dass der TÜV sagt, ah, guck mal, ein E-Scooter. Und geht es dann nur um E-Scooter oder ging es noch um andere Fortbewegungsmittel?
Also erstmal, wir eine EU-Norm wollten wir schreiben.
Okay.
Und da geht es um Selbstbalance oder eigentlich um Elektro-Kleinstfahrzeuge, wenn du so möchtest.
Okay.
Das heißt, sowohl, wie kannst du sicherstellen, dass ein Einrad, ein elektrisches Einrad, ein Segway oder dass ein Elektroroller, dass diese Fahrzeuge überhaupt prüfbar sind.
Mhm.
Wie willst du denn, man hatte ja diese Zeit vor 2, 3, 4 Jahren, als irgendwie reihenweise Häuser abgebrannt sind, weil irgendwelche Hoverboards irgendwie mit billigen Zellen irgendwie verbaut wurden, und dann brennen reihenweise die Buden ab. Und dann sagen natürlich dann die ganzen Versicherungen, ja, aber wie sollen wir denn, ist das jetzt erlaubt gewesen oder nicht? Es gibt nichts, wonach du sagen kannst, wie das geprüft werden muss.
Mhm. Ne,
und das ist, diese Prüfnormen haben wir halt aufgebaut. Das ist ein total nerviges Unterfangen gewesen, von dem ich auch keine Ahnung hatte, wie es wirklich funktioniert. Aber ich habe einfach mir immer gesagt damals, ich versuche mal so weit zu treiben, wie es geht. Mal gucken, wo die Grenzen sind. Wie weit komme ich denn eigentlich?
Gut, du warst immer derjenige, der dann gesagt hat, Leute, so geht's nicht. Zum Beispiel.
Ja.
Also, ne, also wenn einer kommt, wir brauchen doch einen Sitz, dann sagt er, nee, Sitz ist nicht.
Ja.
Wie lange habt ihr gebraucht, bis es dann so war, dass das muss dann irgendjemand hier abnehmen in der EU? Wahrscheinlich irgendeine übergeordnete Behörde muss dann sagen, diese EU-Norm ist okay, die akzeptieren wir, die wird jetzt geltendes Recht in Europa. Wie lange hat das gedauert?
Ja, es gibt halt natürlich also Richtlinienverantwortliche, das ist dann ein Teil der Maschinenrichtlinie, das muss dann letztendlich den Strukturen entsprechend sein und dann gibt es Abstimmungen, die halt über europäische Mitgliedsländerhaus funktionieren, das heißt es müssen glaube ich 4 oder 5 verschiedene Länder dazu dem zustimmen, dass es eine anerkannte EU-Norm wird und dann, um die dann zu harmonisieren, also um sie vorzuschreiben, dann ist ein gesetzlicher Prozess notwendig.
Okay.
Der letztere Schritt ist nicht gegangen, aber der erste Schritt ist jetzt gegangen, das heißt die EU-Norm steht.
Und seit wann wurden die ersten E-Scooter in Europa zugelassen? War das dann 2018 oder war das in Deutschland war ja nicht das erste Land, ne?
Nee, Deutschland war das letzte Land.
Okay,
aber ist ja immer so.
Ja.
Aber man muss auch hier einmal unterscheiden. Und wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen. Das tut mir leid für alle Zuhörer, sorry, ist ein bisschen nerdy. Aber einmal, man muss unterscheiden zwischen einem technischen Standard, der im Prüfhaus es möglich macht zu sagen, das Ding ist sicher. Und das ganz was ganz anderes ist, du darfst damit fahren. Hat damit gar nichts zu tun.
Okay.
Nur das eine ist, gibt so eine gewisse Basis.
Stimmt. Also bei einem geht es um das Gerät. Das Gerät
genau.
ist sicher. Punkt.
Genau.
Und jetzt kommt halt noch der Mensch dazu.
Genau.
Genau.
Und dann haben wir unsere deutsche Gesetzgebung mit den ganzen Straßenverkehrsordnungen und Verordnungen und hast du nicht gesehen und die ganzen Strukturen über Pflichtversicherung und frag mich nicht, Vorgabe zum Tragen eines Helms mehr als 20 km/h und hast du nicht gesehen,
genau.
Der ganze Scheiß. Und da ist es wieder was ganz anderes gewesen, was auch aufgrund einer Initiative aus Hamburg heraus verändert wurde, zum Beispiel Martin Bill, war essentiell dabei bei einem Antrag, der über die Hamburger Bürgerschaft in den Bundesrat ging.
Mhm.
Das war 2016, September. Und dieser Antrag hat dazu geführt, dass der Bundesrat entschieden hat, dass wir die Gesetze ändern zugunsten von Elektro-Kleinstfahrzeugen.
Genau. Wann hast du es zum ersten Mal gemerkt, oh guck mal jetzt, weil es immer mehr Länder gab, in denen es erlaubt war, jetzt zieht auch mein Verkauf an. Wann ging das los?
Also es hat die ganze Zeit sehr, 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 sehr konstant, es ist eine sehr konstanten Wachstumskurve
okay.
gefolgt, bis zu dem Augenblick, wo klar war, die Gesetze ändern sich im Sommer.
Okay.
So und dann ist, glaube ich, so 6 Monate lang der Verkauf total eingebrochen, weil alle darauf gewartet haben.
Okay.
Dafür haben aber die Händler und die Großhändler vorbestellt, wie bekloppt. Und dann ab Gesetzesänderung ist das quasi in so einer Art im Hockeystick wirklich abgegangen.
Genau.
Also wir haben wirklich Verkäufe, wir kamen gar nicht hinterher.
Was verkauft ihr jetzt so im Jahr? Kann man schon sagen, dieses Jahr?
Dieses Jahr ist natürlich
so,
hart Covid-19 geprägt, ne? Aber wir haben...
Nehmen wir mal 2019, das ist ja ein normales Jahr gewesen. Genau.
Was habt ihr da verkauft? 2019 bestand eigentlich für uns aus, Produktionsauslieferung war August, also August, September, Oktober und haben in der Zeit, ich muss jetzt lügen, 15.000 Stück, 20.000 oder sowas. Also okay, ne? Aber wir kamen ehrlich gesagt, also Flaschenhals war die Produktion.
Mhm.
Und das Cash, das hattest du ja vorhin angesprochen, wir haben einfach kein Geld und mussten halt sehen, dass wir an die Grenzen unserer Liquidität gehen, um alles zu produzieren, was irgend geht. Und wir hätten mit jedem Cent mehr auch mehr verkaufen und mehr produzieren können.
Okay. Warum, aber dann würde man doch sagen, jetzt wo das ganze Ding läuft, wo es zugelassen ist, da würden doch jetzt Investoren sagen, weißt du was, E-Scooter scheint ein guter Markt zu sein. Mhm. Wir sprechen natürlich gleich noch über die ganzen Firmen, die da jetzt eingestiegen sind, die das verleihen und so. Gunnar Froh hatte ich in diesem Podcast von, kennst du auch, Wunder Mobility.
Ja.
Der sagt, also ja, ihr Medien habt im ersten Jahr auf die E-Scooter geguckt und immer euch daran abgearbeitet, aber wirtschaftlich ist das total erfolgreich.
Mhm.
So. Waren da nicht Investoren bei dir, die auch gesagt haben, Mensch, Florian, wir sind hier, hier sind 5 Millionen, hier sind 10 Millionen, los geht's?
Ja, also natürlich führe ich laufend Gespräche darüber, ja. Und sehr lange war ich, ich würde mal sagen, in der Orientierung darüber, wie ich denn überhaupt die Firma weiter aufbauen wollte und musste mich selber erstmal orientieren, was diese gesamte Sharing-Struktur auch angeht. Jetzt ist es allerdings so, dass ich also auch sehr aktiv auch in Gesprächen bin und in der Tat auch diese Gespräche nicht nur dankend annehme, sondern sie auch aktiv vorantreibe. Mhm. Aber man darf nicht vergessen, dass diese Industrie, über die immer berichtet wird, wenn man über E-Scooter redet, da geht's nicht um E-Scooter, sondern es geht um das Modell von Sharing.
Ja.
Und Sharing ist es scheißegal, ob das ein Elektroroller oder ein Fahrrad ist oder ein Klappstuhl, der fährt. Ja. Das ist dem wirklich egal. Ja. Während ich aber ein ganz anderes Geschäftsmodell habe, was halt nicht E-Scooter ist, aber wenn du E-Scooter die Reputation von E-Scooter dir anguckst, dann ist sie geprägt durch die Art und Weise, wie Sharing-Unternehmen den Markt erschließen.
Nervt dich dann auch? Also, dass das Image von E-Scooter, also als sie kamen, alle E-Scooter, wir haben es bei uns gemerkt, das waren halt, jeder Text über E-Scooter war ein Text mit 40.000, 50.000 Abrufen. Alle wollten was über E-Scooter wissen. Mhm. Und das hat sich ja relativ schnell gedreht, weil die standen überall rum. Mhm. Ich habe gestern wieder auf der Fahrt hierher gesehen, meine Güte, da war so ein E-Scooter, der war total zerfetzt und da lag da und dachte ich, wird der irgendwann mal abgeholt? Mhm. Also das hat dich auch genervt, dass das Image der E-Scooter dann relativ schnell, zumindest in Hamburg, so eine Mischung war zwischen, hey, wie cool und, oh, was soll der Kram?
Natürlich hat mich das total verletzt. Ja. Das ist ja klar. Okay. Ne? Das hat mich total getroffen, weil ich ja eine ganz große Vision hatte und ein ganz großes, klares Bild davon hatte. Aber man darf das nicht missverstehen. Ich halte niemandem im Sharing-Bereich irgendetwas vor. Ich finde, die haben das halt so gemacht, wie man ein Sharing-Unternehmen halt aufbauen muss. Das, was ich halt viel besonderer finde, dass ich würde mal unterstellen und dass ich hoffe, ich finde die richtige Dosis an Kritik, damit das nicht als unhöflich gewertet wird, aber die meisten Journalisten verstehen den Unterschied nicht zwischen der Hardware E-Scooter und dem Geschäftsmodell Sharing. Und das liest du daher in jedem Bericht über E-Scooter. Die Leute verstehen nicht, wenn sie schreiben, E-Scooter stehen überall rum. Ja, das ist
genau, aber, das ist das Problem. Das ist übrigens, glaube ich, keine Kritik am E-Scooter. Genau, es ist einfach nur, du hast recht.
Der Leser versteht es nicht. Ne? Und das ist halt auch so, wenn man sieht, dass jemand einen E-Scooter in die Alster schmeißt, dann hat sich das etabliert zu sagen, ja, die E-Scooter müssen weg.
Ja.
Aber das ist halt so, Sascha Lobo hat das so geil geschrieben in einem Kommentar, wo er sagt, du kannst doch nicht, wenn du mit einem Kreuzworträtsel in den Tigerkäfig gehst und der Tiger dir einen Arm abbeißt, das Kreuzworträtsel verbieten.
Das stimmt.
Ja, und das finde ich halt, das ist einfach so, das ist so ein schönes Bild und ich finde, das ist genau das Thema und das geht mich natürlich hardcore emotional an.
Aber klar. Es ist, glaube ich, so eine Mischung, auch journalistisch war das so eine Mischung von schon eine Begeisterung über eine neue Technologie, die auch irgendwie Hamburg ja total dann geprägt hat, aber und andererseits dann aber auch klar, was sind jetzt die Schattenseiten, weil gefühlt war so, dass man dachte, Leute, es gibt klare Vorgaben, dass eben die Dinger nicht irgendwie zu Hunderten vom Rathaus stehen sollten und standen sie dann trotzdem. So, und ja, man hat sich natürlich gefragt, ich mich immer gefragt, was ist das für eine Technologie, die ökologisch uns weiterbringen soll, ja? Wenn abends einer irgendwie, so ein armer Kerl mit seinem Diesel-LKW durch die Stadt fährt und die Dinger einsammelt und zu Hause bei sich auflädt. Wo du dachtest,
ja, also brauchen wir gar nicht lange drüber reden, genau. Da brauchst du mich nicht lange überzeugen von. Zum einen möchte ich einmal klarstellen, ich möchte keine Lanze fürs Sharing brechen, aber ich muss an dieser Stelle einfach eine
ist auch gar nicht dein Geschäftsmodell übrigens,
ist nicht mein Geschäftsmodell.
Im Gegenteil, oder? Und hast du auch Sharing-Unternehmen, sind es auch deine Kunden?
Ja.
Okay.
Also ich habe bisher diese Aufträge aus, ich denke mal, Firmenpolitik auf Seiten der Sharing-Unternehmen nicht final bekommen, aber ich habe viele beraten, ich habe mit jedem Einzelnen gesprochen und es geht halt immer um Konstruktion, Produktion, Design, wie kann man machen, bla bla bla. Mhm. Also ja, es sind auch Kunden, aber du hast verschiedene Fässer aufgemacht. Lass mich bitte einmal nach und nach darauf eingehen. Erstens ist es nicht mein Geschäftsmodell, ist etwas ganz anderes. Möchte ich einmal kurz darauf eingehen. Sharing ist das Prinzip, ich will von A nach B. Ich will mir abends mit meinen Jungs einen in der Schanze in den Kopf stellen. Ich fahre da kurz mit dem Roller hin, weil ich weiß, danach bin ich voll, nehme mir ein Taxi zurück. A nach B. Das, was ich mache, ist A nach B nach A. Ich fahre morgens ins Büro und abends wieder zurück. Ich mache das jeden Tag. Wenn du das mit einem Sharing-Roller machst, wirst du arm. Mhm. Also was ganz anderes, aber es zahlt natürlich auf die gleiche, auf den Moment der Bewegung oder im Moment der Bewegung zahlt das auf das gleiche Erlebnis ein. Ich fahre halt mit einer ähnlichen Hardware.
Aber du hast noch mach was anderes, weil ich schätze mal, dass deine, ich weiß nicht, wie weit deine Strecke von zu Hause ins Büro ist. Wahrscheinlich nicht 1,2, 1,8 Kilometer. Das sind ja ungefähr die Strecke, die mit diesen Sharing-Fahrzeugen, sondern du fährst wahrscheinlich länger.
Ja.
Dann hat das natürlich, dann ersetzt es eben nicht irgendwie, dann ersetzt es auch eine Autofahrt im Zweifel.
Absolut.
Das ersetzt nicht einen Fußweg, den man sonst früher gemacht hätte.
Absolut. Vielleicht aber auch, ich muss noch auf eine andere Sache eingehen, weil die finde ich sehr, sehr naheliegend ist. Diese Thematik von, da stehen 100 Roller am Rathausmarkt. Ne? Man darf nicht vergessen, wie jung diese Industrie ist.
Stimmt.
Wir haben im Sommer letzten Jahres die Gesetzesänderung gehabt. Die ganzen Sharing-Unternehmen haben sich gegenseitig überholt, um die Ersten zu sein. Natürlich, klar, logisch, wären sie doof, wenn sie das nicht getan hätten. Wir sind jetzt gerade mal in einer riesigen Industrie, in den absoluten Babyschuhen. Und ich habe schon im letzten Jahr an Sitzungen im Verkehrsministerium teilgenommen, wo wir diskutiert haben darüber, wie denn eigentlich die regulatorischen Vorgaben sind. Hm. Natürlich wird es bald Parkplätze geben und Abstellbereiche für Sharing-Unternehmen, sodass die halt nicht mehr bei Tante Emma im Vorgarten stehen können. Klar, aber gib dir mal Zeit, ne?
Ist es nicht eigentlich sowieso viel cooler, sich so ein, was kostet so ein einfacher Einstiegsroller? E-Scooter,
das geht, also wir gehen, also unser günstigster liegt bei 549.
Wow, so, das ist schon,
und geht
das klingt jetzt, also E-Bike ist ja irgendwie bist du bei 2.000-3.000 Euro, oder?
Ja, genau, aber wir sind, also eigentlich sind, also unser Bestseller liegt bei 1.500 Euro,
okay.
Das ist der E-Grid 10, das ist der, mit dem wir am meisten umsetzen, das ist der Testsieger auch in jedem Test, in dem er teilgenommen hat, hier von Autobild über ADAC, bis you name it, wir haben eigentlich alles gewonnen damit, aber wir haben irgendwann einfach auch einfach opportunitätsgetrieben auch andere Preispunkte ausprobiert. Und darum haben wir auch günstigere Modelle. Trotzdem ist unser Fokus aber Premium. Und darum werden wir mittelfristig immer im Bereich von 1.000 Euro aufwärts liegen.
Wie lange hält der dann? Weil das ist ja auch dieses alte Gerücht, oft geschrieben, ja, die E-Roller, die geteilt werden, nach 6 Monaten sind die hin. Wahrscheinlich, weil die Leute sie auch so behandeln, wie sie behandeln. Das macht man ja mit. Wahrscheinlich ein Mietwagen ist nach sechs Monaten auch anders aus als mein eigenes Auto.
Ja, ich glaube, man muss eher sehen, dass man die zurückgelegten Kilometer sieht, nicht die Zeit.
Okay.
Weil zum einen stimmt es auch nicht, ne? Also die ganzen Sharing-Roller, die jetzt quasi ausgeliefert werden, die sind alle auf den Einsatz von bis zu 2-3 Jahren angelegt. Dann darf man nicht vergessen, es gibt bestimmte Vorgaben, die einfach aufgrund der Materialien gemacht werden, ne? Also ein Lithium-Ionen-Akku, da kannst du dir auf den Kopf stellen, kannst auch schreiben, was du willst. Mhm. Die Chemie gibt dir einfach vor, dass du irgendwann zwischen 600 und 1000 Ladezyklen nur noch 60% der Restkapazität
hast. Okay.
Vielleicht 70%.
Ja, das heißt, da musst du den austauschen?
Nee, dann
musst du nicht. Okay.
Das ist die Restkapazität.
Ah, okay. Ne?
Da kannst du jetzt sagen, ja, das ist ja total scheiße, muss ich wegschmeißen, oder du fährst einfach weniger weit. Aber überleg doch mal, sagen wir jetzt mal Mittelwert 700 Ladezyklen für einen Roller, der pro Ladezyklus 30 Kilometer zurücklegen kann, und okay, das ist negativ gerechnet, sagen wir mal 40 Kilometer. Und das bitte mal 700 oder mal 800, dann kann man mal überlegen, wie viel Entfernung eigentlich zurückgelegt werden, bis nur noch 70% der Restkapazität.
Also tatsächlich, du kannst mit einem E-Scooter, wenn er frisch ist und neu ist, 40 Kilometer? Oder
ja,
so
also je nachdem, ja, also,
okay,
also ich denke, die Sharing-Dinger sind auf
50 ausgelegt. So lange, kein Mensch fährt 40 Kilometer mit dem E-Scooter,
eben,
ne?
Genau. Eben, und darum muss man sagen, dass der Flaschenhals, der viel wiederholte und zitierte Lithium-Ionen-Akku, der die Welt sterben lässt und es wird alles so schlimm, hey, das geht vielmehr darum, dass die Reifen abgefahren sind, die Bremsen runter sind und dass die Leute da nachts einfach raufpinkeln oder sowas. Das sind die Themen.
Ja.
Der Lithium-Ionen-Akku hält.
Wie lange hält, wenn ich mir jetzt so ein Ding bei euch kaufe, wie lange habe ich damit Spaß dran?
Wenn du das bei uns kaufst, so, wir haben ja noch Kunden, die jetzt die mit den ersten Rollern auf uns zukommen, okay, die von vor 5-6 Jahren sind oder von vor 7 Jahren sagen, ja, habt ihr nochmal einen Reifen, habt ihr nochmal einen Akku dafür, je nachdem, wie du sie nutzt. Also wir bauen ja Premium-Produkte.
Mhm.
Das heißt, und wir merken das anhand der Ersatzteilverkäufe, dass wir immer noch Ersatzteile von 4, 5, 6, 7 Jahre alten Fahrzeugen vorhalten müssen, weil die Leute immer noch damit fahren.
Baust du in China nach wie vor oder wo wird das?
Wir bauen noch in China, ja.
Genau. Wir haben es gerade angesprochen, ich hatte mal Luisa Neubauer in diesem Podcast und da ging es auch, das war in der Hochphase im E-Scooter und da hat die ganze Fridays for Future Gemeinde hat ja abgepestet, hat gesagt, ökologisch bringt uns das tatsächlich gar nichts.
Mhm.
Bei deinem Modell schon, weil dein Modell, der E-Scooter, soll bei dir das Auto ersetzen in der Stadt. Also oder nicht nur, also er kann das Auto oder er kann das ergänzen. Er kann es ergänzen. Er kann es nicht ersetzen?
Nee, also ich glaube auch da muss man, finde ich, sich in die Adlerperspektive begeben und das Ganze ansehen. Zum einen muss man sich, finde ich, den gesamten Zeitstrahl angucken und darf nicht einfach nur eine Momentaufnahme machen, das ist total unfair. Zum anderen muss man also dieses Zeitfenster, was macht das mit uns in 5 bis 10 Jahren angucken, genau. Und außerdem, wie wird sich die Mobilität verändern aufgrund der anwachsenden Städte und den Autos, die einfach in der Innenstadt nichts mehr zu tun haben. Du wirst weiterhin meines Erachtens, also ich glaube, die Leute werden nicht darauf verzichten, wenn sie von Hamburg nach Oldenburg fahren wollen, mit dem Auto zu fahren.
Absolut.
Das wird so sein.
Genau.
Aber trotzdem, auch wenn du in Oldenburg ankommst, wirst du irgendwann in Oldenburg auch nicht mehr in die Innenstadt fahren können und in Hamburg auch nicht. Und das sind halt Themen, da muss es meines Erachtens nach einfach vielfältige Angebote geben. Ist der Elektroroller da der absolute Kronkorken und das der heilige Gral? Meines Erachtens nach ja, aber mit Sicherheit wird es in der Peripherie ganz viel geben. Und wir sind ein Bein davon. Und wird das die Umwelt verändern? Ich glaube, dass Elektroroller nicht die Umwelt verändern von jetzt auf gleich, aber eines verspreche ich dir. Das Vorhandensein von Sharing-Rollern in unserem Alltag, der von jetzt auf gleich uns übergestülpt wurde, hat garantiert zu einem Umdenken geführt. Mhm. Garantiert. Wenn du mal überlegst, wie viele Leute, die das richtig scheiße fanden, sind aber trotzdem schon mal damit gefahren und hatten schon mal aktive Berührung mit Elektromobilität.
Und das ist ja das eine. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, wenn man mal damit gefahren ist. Also da kenne ich jetzt wenige, die sagen, ist uncool. So. Man ärgert sich nicht über sich selber, sondern man ärgert sich über die anderen, die das nicht so machen. Also ist ein bisschen wie bei den Masken, weißt du?
Ja, ja,
ich sag, man hat sich jetzt auch an die Masken gewöhnt. Mhm. Und worüber ärgert man sich? Über die Masken immer noch nicht über die Nase ziehen.
Ja.
Wo du denkst, Leute, so und so ist
Mann,
es.
Ja, genau.
Lass uns mal sprechen, wie wird die Mobilität sich da verändern? Weil es ist ja total interessant. Wir gehen alle davon aus, dass man mit dem Auto nicht mehr stark in die Hamburger Innenstadt fahren wird. Ja. Und wenn man sich die Entwicklung der E-Bikes anguckt, das war ja auch erst, naja, zögerliches, aber das waren schon, die das vor ein paar Jahren hatten, das waren schon Pioniere. Mhm. Und plötzlich denkst du, jemand wie ich, der kein E-Bike hat bisher.
Wie uncool.
Außenseiter. Ja, aber ernsthaft. Wird das bei E-Scootern auch so sein?
Ja, auf alle Fälle. Natürlich wird das so sein. Lustigerweise finde ich, dass bei den E-Bikes es auch so war, dass die Senioren das etabliert haben.
Absolut.
Ne? Die waren diejenigen, die gesagt haben, ist mir Image, Alter, scheiß drauf, praktisch. Ja. Das löst mein Problem. Und ja, es wird mit Elektrorollern genauso sein. Der Elektroroller ist meines Erachtens nach ganz klar das Handy der Zukunft, das Handy der Mobilität. Weil es gibt bestimmte Faktoren, die können wir nicht ändern. Städte werden dichter.
Ja.
Du kannst mit dem Auto nicht überall hinfahren und individuelle Mobilität ist ein Grundbedürfnis, das in jedem von uns steckt. Klar. Weil jeder kennt es, wenn ich an der Bahn stehe und gucke auf die Uhr und sage, oh, dauert noch 12 Minuten und ich muss mit den Spacken hier warten, wie ungeil. Der Wunsch nach individueller Mobilität ist ungebremst.
Und auch dieses Ding, dieses Gefühl, ich möchte jetzt hier von der Redaktion, ich möchte jetzt runtergehen und dann los.
Ganz genau.
So.
Und darum,
Fahrrad ist auch gut da, aber Fahrrad ist halt anstrengend. Genau.
Und außerdem ist auch eine Sache Fakt, die Menschen möchten gerne sich mal was Gutes tun.
Mhm.
Und das ist, finde ich, einfach auch völlig in Ordnung. Und so funktioniert ja auch unsere Wirtschaft. Und man muss den Menschen, finde ich, auch etwas anbieten, was einfach, finde ich, auch nicht nur ihre Probleme löst, sondern einfach auch ein Teil vom Alltag sein kann. Und da ist einfach Mobilität das Schlüsselthema. Kommunikation und Mobilität.
Absolut. Welche Rolle werden die Alten da spielen? Weil erstmal denken wir natürlich E-Scooter und ältere, der E-Scooter ist so klassisch junge Zielgruppen.
Mhm.
Oder täuscht das? Weil nicht sitzen, weil das Sitzen ist ja schon dann für Ältere schon relevant, ne? Also für Leute wie mich schon relevant, dass man auch mal sich hinsetzen kann.
Ja, also für mich auch. Ich finde auch diese Fahrzeugklasse oberhalb von 20 km/h mega spannend und unser nächstes Fahrzeug fürs nächste Jahr wird auch eine solche Option sein.
Okay.
Aber
mit Sitz. Ihr habt ja schon ein Modell, glaube ich, mit Sitz, ne? Oder?
Haben wir nicht. Wir haben jetzt, glaube ich, 12 verschiedene Modelle.
Ja.
Und
aber habt ihr nicht so ein Eins oder seid ihr da Importeur oder?
Du meinst die Super 73? Das war ein E-Bike. Das haben wir nur mal.
Okay.
Das war ein Spaßprojekt.
Okay.
Das ist kein Teil unseres Geschäftsmodells.
Okay. Ihr habt jetzt 12 Modelle und die sind im Moment alle im Stehen.
Ja, die sind alle im Stehen und wir werden jetzt aber quasi unsere Product Range einmal komplett auf links krempeln, quasi uns fokussieren auf Premium und werden neue Fahrzeuge rausbringen im nächsten Jahr. Das ist halt das Prozedere, was wir jetzt gerade haben, da will ich jetzt nicht zu viel drüber reden.
Die wird eine Mischung sein werden, also wo du auch sagst, das ist etwas, wo auch ein 60-Jähriger, 70-Jähriger mitfahren kann, aber es ist aber kein E-Bike.
Das ist kein E-Bike, das wird ein Mofa sein. okay, oder cool. Motorrad. Aber die Sache ist halt, dass die, also das, was ich halt relevant finde, du sagtest von wegen, das ist etwas für die junge Zielgruppe. Ja, aber ich finde es bemerkenswert, dass die jüngeren Zielgruppen häufig länger brauchen als die älteren. Weil das finde ich echt hart. Weil
und ich hab so viel älter, also was älter, man ist ja auch immer mit Älteren irgendwie, das relativiert sich ja, wenn man selber älter. Wie alt bist du?
Ich bin 45. 46, scheiße.
Wow.
Nein, scheiße.
Ganz jung, oh, ganz junger Kerl.
Ja, wollte ich
so,
sagen,
ganz junger Kerl. So, aber dann, es relativiert sich ja, wenn man selber älter wird und feststellt, ja, man sieht ja ganz viele, die älter sind und trotzdem mal so einen E-Scooter ausprobieren. Warum denn nicht?
Ja, klar.
Ist ja relativ easy und der große Vorteil ist, glaube ich, hast du vorhin gesagt, ein E-Bike kannst du nicht zusammenklappen.
Ja.
E-Scooter, man kann aber auch, kann man eigentlich alle E-Scooter zusammenklappen?
Nein, also die ganzen Sharing-Dinger nicht. Und dann muss auch wieder unterscheiden zwischen, wie faltest du die Roller, ne, da kannst du natürlich, also die Preisklassen bei uns unterscheiden sich hauptsächlich dadurch natürlich, wie viel Power die haben, welche Reichweite und wie viel Faltoptionen du hast. Weil
und wie schwer wahrscheinlich, oder? Gewicht
ist ein Resultat
wie
meistens
aus. Wie schwer ist der leichteste Roller?
13 Kilo.
Okay.
Ich muss aber sagen, das Gewicht resultiert eigentlich aus, wie viel Reichweite, wie viel Power und wie viel Faltmechanismen hast du. Ne, ich kann jetzt einfach da so einen Roller bauen, der halt nicht faltbar ist und einfach 5 Kilometer weit fährt und dann wiegt der 7 Kilo.
Ja.
Kannst du bauen, klar. Ist dann aber eine Frage vom Use Case, ne? Wer will das haben?
Ich wollte gerade was fragen mit dem, wir müssen noch mit den Jungen und mit den alten Leuten, ich komme gleich darauf. Deine Firma.
Mhm.
Wie viele Leute hast du jetzt?
Wir sind jetzt knapp 30.
Viel.
Sitzen in der Speicherstadt. Und es ist dort wunderschön.
Das ist, aber 30, so aber 30 Leute, wie ist das für dich auf einmal dann irgendwie, weil du musst ja jeden Monat dann diese 30 Gehälter über. Die Firma gehört komplett 100% nach wie vor dir, da ist niemand anders mit drin. 100%
meinst du, ja. Noch, also ne, ich bin genau. Also aktiv auf der Suche, ne, sollte jemand zuhören, ich bin also aktiv auf
was
der Suche.
Was ist mit Hülle, ich hatte, wie gesagt, neulich die Beine von Ankerkraut hier, kennst du diese ja. Gewürzmanufaktur, eine irre Geschichte, die waren ja bei Höhle der Löwen 2016, die haben jetzt 19% ihrer Anteile für einen 2-stelligen Millionenbetrag verkauft, wo ich sagte, Leute, das sind entweder 10 Millionen, es können aber auch 99 Millionen sein. Wir haben was dazwischen, aber es ist ja eine irre Geschichte von 4 Jahren und so. Also würdest du gern jemanden richtig, also auch mal Anteile verkaufen, um ein bisschen, ja, so bist du nicht, ne? Du willst doch deine Firma jetzt nicht irgendwie zu größeren Teilen verkaufen.
Ich glaube, das ist sehr, sehr lange der Punkt gewesen, warum ich noch keinen Partner drin habe, weil ich nicht wusste, welche Funktion oder welche, in welcher Position möchte ich gerne jemanden haben.
Ja.
Möchte ich einen Strategen haben? Möchte ich einen Geldgeber haben, der exitgetrieben ist? Und erst, wenn ich weiß, wo ich in 5 Jahren mit der Firma sein möchte und was ich dann machen möchte, kann ich jemanden dazu holen, damit ich dem reinen Wein einschenke. Ne? Und da habe ich einfach eine Zeit lang gebraucht. Manche Leute wissen das schneller, manche langsamer. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich selbstverständlich Investoren dabei haben möchte, weil ich jetzt einen klaren Plan habe. Und jetzt auch
und weil du auch Geld, weil du eben sagst, Leute, ich könnte viel mehr Umsatz machen,
ja,
ich habe einfach nur das Geld im Moment nicht. Selbst für Schulden einfach zur Bank gehen und sagen, pass auf, ich brauche mal einen Kredit über, hat mal einer in diesem Podcast
gesagt. Auch Grenzen, ne?
Ja, hat aber einer in diesem Podcast mal gesagt, ich sag nicht wer, der hat mal gesagt, er hat einen Kredit aufgenommen von 50 Millionen Euro.
Mhm.
Und dann habe ich ihm gesagt, das ist doch irre, da würde ich nicht mehr in Schlaf kommen. Ich würde selbst bei 1 Million Euro durchdrehen und sagte, weißt du was, ist für mich was völlig egal. Ich hatte weder 1 Million noch 10 Millionen noch 50 Millionen. Wenn du das Geld nicht hast, dann spielt es keine Rolle. Mhm. Also hat er den 50 Millionen Kredit genommen.
Ja, aber also die Frage ist ja, wie kriegst du einen 50 Millionen Kredit? Ne?
Das war doch
also,
damals genau.
Ich würde es sofort machen. Ich habe mich auch verbürgt für alles, was wir tun.
Ja.
Ich bin jetzt irgendwie hier verbürgt, auch mit höheren Millionenbeträgen. Und ich habe auch nichts auf der Naht und weiß auch, ey, ob ich 1 Million, 5 Millionen oder 20 Millionen verbürge, ist mir doch scheißegal.
Kannst du aber trotzdem gut schlafen? Ja.
Ja, also ich glaube, ich kann, wenn ich jetzt sage, jetzt die Zeit zum Schlafen, dann kann ich auch schlafen. Dann schlafe ich auch am Wochenende durch, das funktioniert super.
Okay. Aber ich meine, wenn man immer so ein bisschen immer angespannt sagt, du musst irgendwie, ich muss die Mitarbeiter bezahlen, ich muss die Kredite zurückzahlen, ich muss irgendwie mehr auch selber. Du hast dir lange gar kein Gehalt gezahlt, oder?
Sehr wenig. Okay. Also ich zahle mir also auch für ein Geschäftsführergehalt lächerlich wenig. Also jeder, der darauf guckt, sagt, hä, das ist dein Gehalt, willst du mich verarschen? Aber das ist halt, ich bin halt nicht so geldgetrieben.
Nee.
Ich muss halt sagen, weshalb will ich jetzt Leute dabei haben? Weil ich einfach glaube, dass meine Zeit besser investiert ist, wenn ich mich um strategische Entwicklung der Firma kümmere, wenn ich mich um Produktentwicklung kümmere. Da ist meine Zeit gut investiert, aber nicht beim Kümmern um Geld. Na, das sind einfach diese Themen. Ja, Geld ist notwendig, um das Ding groß zu machen. Und natürlich mit mehr Geld mehr Wachstum.
Was treibt dich dann? Du hast es eben gerade gesagt, es gibt ja viele Unternehmer, die fangen Unternehmen an zu gründen und denken an den Exit relativ bald. Ganz wenige sind so wie du, die offensichtlich nur an das Produkt und nur an die Firma denken, wo du jetzt nicht da, es klingt jetzt nicht so, als ob da irgendein Ziel ist, ich möchte irgendwie ganz reich sein, ich möchte ganz wichtig sein, ich möchte irgendwie eingeladen werden, sondern einfach nur was treibt dich?
Ah, das ist schon eine Schnittmenge aus allem. Also ja? Zum einen muss ich sagen, ich bin nicht geldgetrieben. Geld ist, ja, das ist natürlich geil zu haben und ich muss auch wirklich gestehen, ja, langsam, ich werde so häufig darauf angesprochen, langsam überlege, warte mal, ist das eigentlich schlau? warte mal eben, ich guck mal aufs Konto, scheiße, vielleicht sollte ich doch mal was dran machen. Ja. Aber ist nicht mein Trigger. Ich glaube, zum einen will ich eine sinnvolle Beschäftigung haben. Ich will was Sinnvolles machen und ich will mich mit Menschen umgeben, die auch was Sinnvolles wollen und was machen. Und ich sehe einfach einen unglaublichen Nutzen für die Menschen, die unsere Produkte haben.
Total.
Und das ist
einfach. Für alle Beteiligten. Ich meine, das ist eine neue Industrie, von der niemand weiß. Ich habe eine Zahl gefunden. Verbessere mich. Ich guck mal, ich habe sie irgendwo aufgeschrieben. 400. Ah, ja, wo ist denn? Es soll im Jahr 2030 490 Milliarden Euro Umsatz mit elektromobil getriebenen, elektronisch getriebenen, Geräten geben weltweit. Das ist natürlich eine unglaubliche Summe.
Das kann ich auch noch nicht. Wusste ich nicht. Aber wundert mich nicht.
Nee.
Also wundert mich wirklich nicht.
Nee, natürlich nicht, weil man sieht ja auch bei den E-Bikes zum Beispiel, was dann so kleine Veränderungen, weil die E-Bikes waren, glaube ich, deshalb auch früher nicht ganz so populär, weil man sofort sah, es ist ein E-Bike.
Ja, mit diesem hässlichen Gepäckträger.
Bang und so. Ja. Und heute ist es ja so, dass du denkst, war das jetzt eine Luftpumpe oder war das irgendwie der Motor?
Total geil.
Du siehst es ja nicht mehr und so ist es ja, bei E-Scooter, ein großer Vorteil bei E-Scooter finde ich, du siehst ja auf den ersten Blick nicht, ist es jetzt ein E-Scooter oder ist es ein ganz normaler Roller?
Ganz genau. Das ist natürlich eine sehr, sehr designgetriebene Sache. Du siehst natürlich jetzt hauptsächlich dürfte das Bild eines E-Scooters geprägt sein durch die im Sharing eingesetzten Fahrzeuge. Und das ist natürlich das, was sich so langsam aber sicher etabliert. Mhm. Führt aber auch dazu, dass wenn das die Erwartung ist, dass man sich häufig wundert, wenn ein anderer Roller, der ein Eigentumsroller ist, an dem vorbeifährt,
so
wenn man das manchmal gar nicht sieht.
So ging es mir übrigens auch, wenn man ist geprägt durch, man stellt sich einen Roller so vor, wie das hier wie Tier oder was ich was aussieht. Ja. Und da habe ich mir jetzt mal deine angeguckt und das ist ja tatsächlich, da ist ja schon, das ist eine Liga für sich, ne? Das ist HSV und Bayern München oder so. Nein, aber es ist echt was anderes. Das heißt, die Dinger sind ja die Leihgeräte sind relativ billige Dinger.
Ich würde ja sagen, die Entwicklung ist eine andere Vorgabe in der Entwicklung, aber die sind billig, sind die nicht. Ne? Also das ist schon eine ziemlich stabile Sache. Du darfst ja nicht vergessen, was das Ding aushalten muss.
Absolut. Ne?
Diese Dinger, die hier von Lime, Tier, wie sind die alle? Lime will ich rausnehmen, aber von Tier und wie heißen die, Hive oder so weiter genutzt werden, die kommen ja alle von OKA, ist alles eine Fabrik, irgendwie ist alles die gleiche. Wir können sie nebeneinander stellen, sehen alle gleich aus,
ja, bis genau.
Auf Lime macht das alles selber. Die produziert im Übrigen zum Teil in der Fabrik auch, in der wir auch produzieren. Die kennen wir sehr, sehr gut und sehr, sehr lange auch. Aber das sind, also so günstige Dinger sind das nicht, weil das sind ja kleine Panzer, die müssen was aushalten. Und die kosten auch im Einkauf ihre 400-500 Dollar, irgendwie, das zahlen ja auch, auch wenn die da Hunderttausende von nehmen.
Okay. Sag mal, wie wird die Mobilität aussehen in Städten? Und insbesondere ist sowas wie E-Scooter auch was, was man auf dem Land einsetzen kann?
Auf alle Fälle.
Weil da bist du ja auch, die alte Geschichte, wenn ich auf dem Land wohne, dann brauche ich ein Auto, weil ohne geht's gar nicht. Da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, brauchst du das noch? Es liegt ja immer an der langen Strecke, dass du sagst, ich kann jetzt die 15 Kilometer zur Schule, zum Betrieb mit dem Fahrrad ist halt jeden Tag anstrengend.
Ja.
Aber 15 Kilometer mit dem E-Bike ist gar nichts und 15 Kilometer mit dem E-Scooter, wie schnell kann der E-Scooter?
Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, ja, es wird auch im ländlichen Bereich absolut wichtig sein, die Dinger zu nutzen. Mhm. Ich glaube, im ländlichen Bereich wird halt eine andere Geschwindigkeitsklasse relevant sein. Und da ist
schneller.
Du wirst einfach schneller fahren wollen. Ich meine, ich erinnere dich an die Chaos aus den 80er Jahren, die geil waren, weil du da anderes Ritzel draufgepackt hast und dann fährt das Ding 80. Mhm. Und das ist also eine Klasse, die wird kommen in den nächsten paar Jahren.
Dann auch mit Sitz, anders geht es nicht. Das kannst du im Stehen nicht machen. Wo ist denn so, wenn man so im Stehen, was ist dann die maximale Geschwindigkeit, die man im Stehen fahren
kann? 20 km/h.
Mehr darf man auch nicht.
Naja, ich will es andersrum sagen, keiner kann dir verbieten, zu sagen, ich klebe jetzt mir ein Kissen auf das Schutzblech hinten und ich mache das Schutzblech so stabil, dass ich darauf sitzen kann und dann sage ich dem TÜV, das ist jetzt ein Sitz. Und dann kann der sagen, ich setze mich mal auf Schutzblech. Ja, stimmt, da kann man auch drauf sitzen. Kann ich damit bremsen? Ja, okay, das ist jetzt ein Sitz. Und dann ist das auch ohne Sitz zugelassen. Und dann kannst du auch im Stehen 80 fahren, wenn du es kannst. Mhm. Es macht nur einfach keinen Sinn.
Vor allem ist auch, ich habe mir im Stehen mit 80 mal zu stoppen.
Ja, dann machst du einen schönen Satz, ne?
Ich habe das mal erlebt mit so einem wie heißen die Dinger, die Motorräder? Also ein elektrischen Motorrad, wie heißt das? E-Roller dann? Nee.
Ja, ein elektrischer
E-Roller. Und da hat eine Frau das an und hat dann ist dann einmal auf diesen Hebel gekommen und das Ding zog sie und sie knallte in die Mauer rein. Ich sehe nichts passiert oder so. Ja. Aber der Zug ist halt, das merkt man halt immer, ist halt von null auf gleich. Ne?
Ja, das ist halt die Gefahr. Du siehst halt, du hörst halt nicht, wenn die Dinger an sind.
Genau.
Und ob das Ding an- oder ausgeschaltet ist neben dir, das ist halt still. Und wenn du auf einmal am Gashebel ziehst und das Ding macht einen Satz, ist scheiße. Darum haben ja auch die ganzen Sharing-Scooter und auch unsere Scooter alle diese Sicherheitsvorkehrung, dass du dir erst anschieben musst. Also erst anschieben, wenn er bei 3-4 km/h ist, ist der Gashebel aktiviert. Das ist der Grund.
Warum sind E-Scooter so viel günstiger als E-Bikes?
Zum einen, weil E-Bikes viel, viel mehr Standardbauteile haben, also viel mehr Bauteile haben.
Gut, größere Reifen, größere solche Geschichten, ja. Aber das macht ja den Kohl nicht fett wahrscheinlich, ne?
Ja, doch, das macht schon was aus. Also das macht die Logistik sehr viel aus. Dass du darfst nicht vergessen, ich habe ja diese Fahrzeugklasse überhaupt erst angefangen und sie so definiert, weil ich wusste, ich begrenze die Fahrzeuggröße auf das Gurtmaß, was im Paketdienst angewendet wird. Mhm. Damit kann ich UPS, DHL und sonst irgendwas nutzen.
Okay.
Ein Fahrrad musst du mit der Spedition bringen. Das ist so ein kleiner Nebenaspekt, einfach die Kosten explosionsartig nach oben schnellen lässt. Das heißt, erstmal die Logistik macht ganz viel aus, wenn du da irgendwie 600, 700, 800 Roller in einen 40-Fuß-Container bekommst, aber sonst 180 Bikes, das macht einen Unterschied.
Klar.
Dann gibt es fürs Fahrrad etablierte Margensysteme, die einfach von einer lang gewachsenen, extrem verstaubten Struktur der Fahrradindustrie vorgegeben wird. Und wenn du da abseits was machen willst, musst du mit sehr viel Power innovativ von der Seite kommen. Und E-Scooter haben keine etablierte Handelsregel und dürfen sich einfach mal über alles stellen und neue Regeln.
Verkaufst du das meiste online, ja?
Nein.
Nein?
In der Vergangenheit nicht. Wir sind in der Vergangenheit aufgrund unserer schlanken monetären Struktur an Vertriebsdiktat über den Handel und zum Teil über den Großhandel gebunden gewesen und sind genau da jetzt in der Umstrukturierung. Genau. Und
weil die Margen da bleiben schon mal, das kennt mal jeder, der mit dem Handel zu tun hat, ist immer 50%, ist erstmal schon mal weg.
Ja.
Ne? Und genau dann so, je teurer das Produkt ist, desto mehr pusht es ins der Handel.
Ja.
Wir erleben das immer, wenn wir Magazine verkaufen, die 10 Euro kaufen, kosten, die sind immer ganz vorne im Schaufenster. Mhm.
Komisch, ne?
Komisch. Letzte Frage, ich habe mehrere lustige Filmchen mit dir gesehen, auch du bist ja auch manchmal so auf, wenn andere Unternehmer dabei sind, erzählst du eine Geschichte. Wie reagieren so andere Unternehmer? Oder andersrum, wie ist es für dich selber? Du bist irgendwie in diese Rolle als Unternehmer reingewachsen und hat das Gefühl, du hast es selber so gar nicht richtig gemerkt. Also es ist neben so zufällig passiert.
Ja. Es ist wirklich zufällig passiert und ich muss auch sagen, mir war das sehr lange gar nicht bewusst, bis ich von außen dieses Feedback bekommen habe. Und inzwischen muss ich wirklich sagen, ich hoffe, die Dose ist noch gesund, mit der ich stolz bin. Aber ich bin wirklich ziemlich stolz darauf, wenn ich jetzt zurückgucke, dass ich das irgendwie so gepackt habe. Das macht mich total stolz und glücklich. Aber ich bin halt auch Realist und muss sagen, zum einen bin ich halt extrem bissig. Ich habe aber auch wirklich viel Glück gehabt.
Okay. Ich habe echt viel Glück gehabt. Gibt es jetzt Businesspläne? Du hast ja am Anfang keine Businesspläne gehabt. Gibt es jetzt welche? Ja.
Ja, na klar.
Klar.
Ja, ganz klare.
Und
ganz
Ziele
klare
heißt richtig, Umsatz richtig soll in den nächsten Jahren verdoppeln, verdreifachen, verzehnfachen, ich weiß nicht was.
Wir haben also ganz klare Pläne. Wir haben nicht nur tolle Produkte oder eine Produktstrategie, wir haben unsere Vertriebsstrategien, wir haben natürlich unser Ertragsmodell, unser Wachstumsmodell, unsere Pläne, die auf die nächsten 5 Jahre klar festgelegt sind.
Okay.
Klare Liquiditätspläne Pläne in Richtung Weltherrschaft.
Ein schönes Schlusswort. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.